Und es sieht so aus, als ob wir eigentlich anfangen könnten. Das wollen wir dann auch tun. Wäre auch mal gut in der Zeit. Ja, ich will auch wie üblich, also wissen Sie ja, hat Herr Norman letztes Mal angesagt, er und Astrid Schwarz sind auf einem Blog-Seminar in Manigo. Deswegen übernehme ich heute die Moderation der vorletzten Ringvorlesung und ich möchte Ihnen auch heute unseren Referenten kurz vorstellen, Professor Moritz Epple. Wie üblich würde ich da keine großen Vorträge halten, sondern nur einige Stichworte geben, damit Sie unseren Referenten einordnen können. Also, Herr Moritz Epple hat Physik, Mathematik und Philosophie an der Universität Tübingen studiert, mit Studienaufenthalten in Kopenhagen und London, hat in Tübingen sein Diplom in mathematischer Physik, wie es auf seiner Homepage steht. Er hat das eben auch im Gespräch auch gesagt, dass es im Wesentlichen eine mathematische Arbeit gewesen ist. 1987 hat er die abgelegt, auch das Staatsexamen Philosophie und Physik gemacht und dann eben auch in mathematischer Physik bzw. Mathematik promoviert. Forschungsaufenthalte in Mainz, Bonn und einigen anderen Städten. 1998 hat er habilitiert für das Fach Geschichte der Mathematik und Naturwissenschaften. Und seit 2003 lehrt er an der Universität Frankfurt Wissenschaftsgeschichte. Von seinen Forschungsschwerpunkten bezieht er sich vor allem auf die Geschichte der Mathematik und der mathematischen Naturwissenschaften vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, wobei er auch soziale und kulturelle Kontexte einbezieht, unter anderem die Fragestellung des Verhältnisses Mathematik und Naturwissenschaft und die Rolle des Krieges in diesen Zeiträumen, insbesondere im 20. Jahrhundert. Von seinen Publikationen erwähne ich das Buch, das auf seine Habilitationsschrift zurückgeht, die Entstehung der Knotentheorie. Da ist dann auch die Brücke zu unserem heutigen Wissenschaftler, eben Felix Hausdorff, denke ich, am deutlichsten gegeben. Und daneben erwähne ich einfach mal auch auswahlmäßig zwei andere Publikationen, die auch seine Bandbreite hier etwas abstecken. Eine etwas ältere Publikation über Marx und die soziale Wirklichkeit 1994 und einen Beitrag Rechnen, Messen, Führen, Kriegsforschung am Kaiser-Wilhelm-Institut für Strömungsforschung aus einem Sammelband von 2002. Ja, das soll Ihnen so ein Bild geben von unserem heutigen Referenten, der über eine sicherlich sehr interessante Persönlichkeit sprechen wird, die auch so eine Doppelbegabung abdeckt, das auch mit zwei verschiedenen Namen tut, eben Felix Hausdorff bzw. Paul Mongret. Und beginnen wird heute der Herr Schäfer mit einem Zitat, dass Sie nicht irritiert sind und nicht gleich der Herr Epple. Also, bitteschön.
Der Mengenbegriff. Eine Menge ist eine Zusammenfassung von Dingen zu einem Ganzen, das heißt zu einem neuen Ding. Man wird dies allerdings schwerlich als Definition, sondern nur als anschauliche Demonstration des Mengenbegriffes gelten lassen, die auf einfache Beispiele verweist, wie etwa die Menge der Einwohner einer Stadt, die Menge der Wasserstoffatome in der Sonne. Diese beiden Mengen sind endlich. Sie bestehen aus einer endlichen, die zweite freilich, aus einer ungeheuer großen Anzahl von Gegenständen. Es ist das Verdienst Georg Cantors, auch unendliche, das heißt nicht endliche Mengen in den Kreis der Betrachtung gezogen und damit über populäre Vorurteile und philosophische Machtsprüche hinwegschreitend eine neue Wissenschaft, die Mengenlehre, begründet zu haben. Denn eine bloße Theorie der endlichen Mengen wäre ja nichts weiter als Arithmetik und Kombinatorik. Die Menge der natürlichen Zahlen, die Menge und Punkte des Raumes sind die nächstliegenden Beispiele unendlicher Mengen. Die Mengenlehre ist das Fundament der gesamten Mathematik. Differential- und Integralrechnung, Analysis und Geometrie arbeiten in Wirklichkeit, wenn auch vielleicht in verschleiernder Ausdrucksweise, beständig mit unendlichen Mengen. Über das Fundament dieses Fundamentes, also über eine anwandfreie Grundlegung der Mengenlehre selbst, ist eine vollkommene Einigung noch nicht erzielt worden. Die nächstliegenden Schwierigkeiten und Vorurteile dürfen zwar als erledigt gelten, viele anscheinende Paradoxien des Unendlichen sind nur so lange paradox, wie man an der unberechtigten Forderung festhält, dass für endliche und für unendliche Mengen unterschiedslos dieselben Gesetze gelten sollten. Die naturgemäßen Abweichungen zwischen beiden Gebieten bedingen keinen Widerspruch innerhalb des Unendlichen. Dagegen ist eine wirkliche Paradoxie noch nicht befriedigend aufgeklärt, auf die der naive Mengenbegriff mit seiner Zusammenfassung beliebig vieler Elemente zu einer Menge letzten Endes hinausführt. In einer typischen Form, die allerdings noch der mathematischen Bestimmtheit entbehrt, lautet dies Paradoxon folgendermaßen: Wenn es zu jeder Menge von Dingen noch ein weiteres, von ihnen allen verschiedenes Ding gibt, so ist die Gesamtheit aller Dinge offenbar selbst keine Menge. Ein solches System von Dingen, das nicht als Menge aufgefasst werden kann, bilden, wie wir sehen werden, die endlichen und unendlichen Kardinalzahlen oder auch die Ordnungszahl. Tiefste Stille. Welches neues Schweigen wuchs um dich, fromme, lustige Schwärmerin, o meine Seele! Wie verrollter Donner Erinnerung liegt's in der Luft. So überschweigt dein Jetzt alle stillsten Stunden deines Lebens. Ist das der Tod deines Tages Abend? Oder lösten überräumliche Hände dich, Perle, von der Schnur des Werdens? Träumtest du dich wieder hinaus aus der Zeit in die Überzeit? Denn solches ist unsere Weisheit, die aus blauen Himmeln in Abgrundherzen regnet, des Augenblicks verratenes Geheimnis, dass er vieler Zeiten Augenblick ist, vieler Nebenwelten Mündung in diese Welt, vieler Möglichkeiten in die Wirklichkeit. So lernten wir leben, du, meine Seele und ich. Aus der Welt hinaus leben, ohne zu sterben. Des Tages Straße wandernd, in Traumesbrunnen fallen, an Bergwänden schwebend, gute, reife Dinge pflücken, zwischen Blumenblättern gefangen, in Überräume den Flug entfalten. Dieser seligen Augenblicke, da viele Welten zusammenstrahlen, dieser Weltmitten und Zeitenkreuzwege gedenkend, o meine Seele, warst du stille und überstill. Ja, auch du, meine Seele, bist eines schaffenden Wille und Schoß. Nicht nur der schafft, wer Rede und Schrei der Welt entpeinigt. Dein goldenes Schweigen gießest du aus und nimmst in dich, in deinen Abgrund des Daseins, rollende Ungewitter. Jedweden Lärm zwischen Himmel und Erde, aller Dinge Missklang und Widerspruch. Von dir lernt noch das Leben selbst die bunte Tröstung, Augenblick. Und seine Wunden kühlen an Brunnen und Quellen der Überwelt.
Meine Damen und Herren, die beiden Texte, die Sie eben gehört haben, stammen aus derselben Feder und doch von zwei verschiedenen Autoren. Die erste leitet das Hauptwerk des Mathematikers Felix Hausdorff ein, die am Vorabend des Ersten Weltkriegs erschienenen Grundzüge der Mengenlehre. Das andere erschien 1902 in einem Gedichtband des Schriftstellers Paul Mongret mit dem Titel Ekstasen. Der mathematische Text beschäftigt sich mit den abstrakten Möglichkeiten und bizarren Konstruktionen der noch jungen Theorie von Mengen verschiedener Unendlichkeitsstufen, die Georg Cantor zwischen den 1870er und 1890er Jahren angestoßen hatte. Das Gedicht nähert sich der Stille des Augenblicks eines Bewusstseins, in dem sich die Möglichkeiten vieler erlebter Zeitverläufe, vieler Weisen der Raumerfüllung kreuzen, berühren und vielleicht wieder trennen. Der Name Hausdorff ist heute jedem guten Mathematikstudenten und vielen Philosophen, die sich für die Grundlagen der Wissenschaften interessieren, wohl bekannt. Seine Grundzüge der Mengenlehre und einige der darin skizzierten Begriffe, wie der des topologischen Raumes, gelten zu Recht als bahnbrechende Leistungen auf dem Weg zur Durchsetzung der Vorstellung, dass die Theorie der unendlichen Mengen als Fundament der gesamten Mathematik und zugleich als feines Instrument vieler moderner Zweige mathematischer Forschung anzusehen ist. Der Schriftsteller Paul Mongret dagegen und ebenso der Erkenntniskritiker Mongret, dessen Stimme Sie noch nicht gehört haben, mag zwar vielen Mathematikern anekdotisch geläufig sein, sein literarisches Werk jedoch ist den allermeisten ebenso unbekannt wie der heutigen germanistischen Literaturwissenschaft und der Philosophiegeschichte. Das war nicht immer so. Um 1900 und bis in die frühen 1930er Jahre war die Lage nahezu umgekehrt. Paul Mongret war in der literarischen Moderne präsent. Als Autor eines in die Spuren Nietzsches tretenden Aphoristikers, als Autor eines Theaterstückes, das in vielen deutschsprachigen Städten aufgeführt wurde und von Autoren wie Frank Wedekind auf Augenhöhe wahrgenommen wurde, als Lyriker, als regelmäßiger Essayist in der Neuen Deutschen Rundschau, der führenden, vielleicht führenden deutschsprachigen Literaturzeitschrift. Der Mathematiker Hausdorff dagegen war um 1900 nur einem kleinen Kreis von Kollegen bekannt. Um 1930 war er immerhin in der mathematischen Profession wohl bekannt, aber kaum darüber hinaus. Ein weit verbreitetes Handbuch des jüdischen Wissens, das zuletzt 1936 in dritter Auflage erschienene Philolexikon, kennt zwar Paul Mongret als Schriftsteller und als Philosophen der Nietzscheschen Richtung, wie es heißt, zugerechnet, und es nennt auch den bürgerlichen Namen Mongrets, Felix Hausdorff. Aber unter den ebenfalls aufgezählten jüdischen Mathematikern, von denen es ja sehr zahlreiche gab, taucht Hausdorff nicht auf. Es ist leicht zu sagen, was diese Verschiebung im kulturellen Gedächtnis bewirkt hat. In der Phase des Nationalsozialismus wurde die Erinnerung an den jüdischen Schriftsteller Mongret getilgt. Der 1868 geborene Hausdorff selbst nahm sich am 26. Januar 1942 zusammen mit seiner Frau Lotte, geborene Goldschmidt, und deren Schwester das Leben, als die Verhaftung durch die Gestapo und der Abtransport in ein Konzentrationslager unmittelbar bevorstand. Das Werk des Mathematikers Hausdorff hat jedoch längst international Anerkennung gefunden. Es wurde durch die Emigration europäischer Mathematiker weiter verbreitet und konnte durch die Nazis nicht mehr getilgt werden. Ich möchte heute Abend vor allem jene Seiten Hausdorffs wieder in Erinnerung bringen, die von der deutschen Geschichte bedroht waren, also den Menschen Hausdorff und den Schriftsteller Mongret. Ich kann dies vor allem deshalb tun, weil seit knapp 10 Jahren ein interdisziplinäres Editorenteam die Herausgabe der gesammelten Werke Hausdorffs vorbereitet. Die von Egbert Brieskorn in Bonn initiierte Edition wird das mathematische, philosophische und literarische Werk umfassen und durch viele Stücke aus dem fast 26.000 Blatt umfassenden Nachlass ergänzt. Erschienen sind bisher 4 von 8 Bänden, ein weiterer folgt in wenigen Wochen. Bis in 2-3 Jahre werden alle 8 Bände zu lesen sein. Vieles, was Sie in den folgenden Minuten hören werden, verdankt sich der gemeinsamen Arbeit in dieser Edition. Zu entdecken, wieder zu erinnern, gibt es dabei einiges und es wird mir nicht möglich sein, alles hier auch nur anzudeuten. Einen großen Teil des literarischen Werkes lasse ich unerwähnt. Eingehen möchte ich dagegen auf die nietzscheanisch inspirierte Erkenntniskritik Paul Mongrets, die etliches von dem vorwegnahm, was später im sogenannten Wiener Kreis auch verhandelt wurde. Insbesondere möchte ich dabei versuchen, deutlich zu machen, wie der Schriftsteller Mongret und der Mathematiker Hausdorff miteinander verbunden waren. Ich werde das vor allem an einem Thema tun, das Hausdorff in beiden Rollen in der einen oder anderen Form lange beschäftigt hat, dem Problem der Zeit bzw. der Ordnung der Zeit. Andere Themen, die im Gedicht, das Sie eben gehört haben, angeklungen sind, werden ebenfalls eine Rolle spielen, so das Problem des erfahrenen und des mathematischen Raumes, das der erlebten und gedachten Vielfalt sowie der mathematischen Mengen. Felix Hausdorff wurde am 8. November 1868 in Breslau geboren, als Sohn des jüdischen Textilkaufmanns Louis Hausdorff und seiner Frau Hedwig, geborene Tietz. Als Felix 3 Jahre alt war, wechselte die Familie nach Leipzig, wo der Vater Louis, ein angesehenes, die orthodoxen Laien vertretendes Mitglied der jüdischen Gemeinde wurde. Ob der junge Hausdorf selbst traditionell erzogen wurde, wissen wir nicht. Der damalige Rabbi der florierenden jüdischen Gemeinde Leipzigs, Abraham Meyer Goldschmidt, war jedenfalls deutlich stärker durch die Tradition der jüdischen Aufklärung als durch die Orthodoxie geprägt. Seine Frau Henriette Goldschmidt leitet zusammen mit Luise Otto Peters und anderen den Allgemeinen Deutschen Frauenverein seit dessen Gründung im Jahr 1865. Hausdorfs spätere Frau war eine der Enkelinnen der Goldschmidts. Es ist auch gut möglich, dass Hausdorf bereits während seiner Schulzeit auf dem angesehenen humanistischen Nikolai-Gymnasium die traditionellen Ansichten seines Vaters ablegte. Dort jedenfalls begegnete er jener klassischen deutschsprachigen Bildung, die für ihn zur wertvollen Ressource werden sollte. Im Jahr 1887 nahm Hausdorf sein Studium an der Leipziger Universität auf. Es handelte sich damals um eine der lebendigsten deutschsprachigen Universitäten der Zeit. In Preußen besaß lediglich Berlin eine noch größere Anziehungskraft. Vor allem die Mathematik und die Naturwissenschaften waren in Leipzig stark und es ist wohl bekannt, dass Leipzig einer der wenigen deutschsprachigen Orte war, an denen damals bereits eine empiristisch-naturwissenschaftliche Orientierung auch unter Philosophen Aufmerksamkeit fand. 2 Jahre bevor Hausdorff seine Studien aufnahm, hatte der Mathematiker Felix Klein Leipzig zugunsten Münchens verlassen. Sein Nachfolger war der norwegische Mathematiker Sophus Lie, dessen mathematisches Spezialgebiet, die sogenannte Theorie der Transformationsgruppen, in einem breiten Feld physikalische Anwendungen fand. Hausdorff, der sich mit Lies Assistenten Friedrich Engel befreundete, dachte offenbar darüber nach, bei Lie zu arbeiten. Er entschied sich jedoch, vielleicht auch wegen Lies schwieriger Persönlichkeit, schließlich für eine Promotion und Habilitation bei dem Astronomen Heinrich Bruns. Bruns war seit 1882 Direktor der Leipziger Sternwarte und ein an mathematischen Methoden hochinteressierter Astronom. Thema sowohl der Hausdorffschen Dissertation wie auch der Habilitation war die geometrische Optik der Atmosphäre. Die Brechung von Lichtstrahlen in der Atmosphäre zu verstehen war notwendig, wollte man astronomische Beobachtungen auf der Erdoberfläche in präzise Positionsdaten am Sternenhimmel umrechnen. Bruns und Hausdorffs mathematische Arbeiten in diesem Gebiet blieben jedoch sehr eng auf den damaligen Stand der Astronomie begrenzt. Nur wenig später machten luftfahrtgestützte atmosphärische Daten und der Beginn der Radioastronomie diese Arbeiten weitgehend überflüssig. Hausdorffs Anfänge als Mathematiker waren mithin nicht ohne Brechung. Dazu kam offenbar der verbreitete akademische Antisemitismus dieser Zeit. Als Heinrich Bruns, der Mentor, im Jahr 1897 ein kurzes Gutachten an Felix Klein schrieb, der mittlerweile in Göttingen war und dort ein Extraordinariat für Astronomie zu besetzen hatte, beschrieb er Hausdorffs Vorlesungstätigkeit als Privatdozent so: Er hat seinen regelrechten Anteil an den rein mathematischen Vorlesungen. Außerdem haben wir ihm die theoretischen Vorlesungen über Versicherungswesen zugewiesen. Für die letztgenannte Aufgabe kommen ihm unzweifelhaft die spezifischen Anlagen seiner Rasse, Klammer auf, ungetauft, Klammer zu, zustatten. Berufen wurde in Göttingen der theoretische Astronom Martin Brendel. Um zu verstehen, wie aus diesen mathematisch durchaus nicht geradlinigen Anfängen der vielleicht erfolgreichste Mengentheoretiker der Weimarer Zeit werden konnte, müssen wir uns seinen anderen akademischen Aktivitäten zuwenden. Ganz offensichtlich war Hausdorff in seinen Universitätsjahren von mehr und von anderem fasziniert als nur von der Mathematik. Er hörte Vorlesungen in Physik, Kriminologie, Geschichte, darunter einen Kurs über die Geschichte des Sozialismus, den der jüdische Historiker Adolf Warschauer hielt, und Philosophie. Während eines Semesters, das Hausdorff 1888-89 in Berlin verbrachte, machte ein Seminar des dort tätigen Philosophen Friedrich Paulsen über Kant großen Eindruck auf ihn. Und Ähnliches gilt, wie seine Schriften zeigen, für das Werk des Neukantianers Otto Liebmann, mit dessen Sohn Heinrich Hausdorff in ihrer gemeinsamen mathematischen Privatdozent eng befreundet war. Noch mehr als diese breit gefächerten Studien könnte allerdings die Verbindung zu einer Gruppe gewesen sein, die in Leipzig ein Forum für modernistische Tendenzen in Wissenschaft, Literatur, Musik und Künsten war, nämlich der 1866-67 von einigen der Leipziger Empiristen, darunter Richard Avenarius, Gustav Theodor Fechner, Wilhelm Wundt, gegründete akademisch-philosophische Verein. Man traf sich regelmäßig, um über Themen wie den Darwinismus, die gerade aufblühende Psychologie, Schopenhauer und Nietzsche, den Marxismus, die Emanzipation der Frau, Wagners Musik und zeitgenössisches Theater und Literatur zu debattieren. In den 1890ern scheint es dabei durchaus lebhaft zugegangen zu sein. Etliche führende Vereinsaktivisten führten ein Leben der Bohème, durchzechten Nächte, und es scheint, dass Hausdorff sich dort durchaus wohlfühlte. Wahrscheinlich wurde der Schriftsteller Paul Mongret in diesen Kreisen geboren. Dort begegnete Hausdorff dem nietzscheanischen Denken und der symbolistischen Literatur, jenen Strömungen, denen seine ersten literarischen Schriften am meisten verdankten. Ein weiteres Mitglied des akademisch-philosophischen Vereins etwa war Otto Erich Hartleben, ein radikaler Schriftsteller der Bohème, entschiedener Erotizist und satirischer Kritiker von Gesellschaft und Moral. Nachdem 1886 eine erste deutsche Übersetzung der symbolistischen Lyrik Albert Giraud's unter dem Titel Pierrot Lunaire erschienen war, machten sich sowohl Hausdorff als auch Hartleben an neue, noch freiere Nachdichtungen. Diejenigen Hartlebens waren erfolgreicher. Arnold Schönberg sollte sie als Textbasis seines eigenen Pierrot Lunaire in seinem Opus 21 wählen. Hartleben widmete seine Nachdichtungen einzelnen Leipziger Freunden. Darunter findet sich auch eine Widmung an Hausdorff und eine an den Sprachkritiker Fritz Mautner, mit dem, wie Sie hier sehen, sich Hausdorff bzw. Mongret später auch auseinandersetzte. Seinen ersten literarischen Auftritt erhielt Paul Mongret 1897, 2 Jahre nach seiner Habilitation und 1 Jahr nach dem Tod des Vaters. Sein erstes Buch trug den offen auf Nietzsche anspielenden Titel Sant Hilario, Gedanken aus der Landschaft Zarathustras. Es erschien im Verlag C.G. Naumann, in dem auch Nietzsches Schriften gedruckt wurden. Auch das gewählte Pseudonym trug nietzscheanische Konnotationen. Die französische Wendung à Mongret, nach meinem Geschmack, betonte die ästhetizistische, individualistische Orientierung des Autors. Hausdorff war zuvor bereits in Kontakt mit dem von Elisabeth Förster Nietzsche geleiteten Nietzsche-Archiv in Weimar getreten, und er war eng mit dem 1895 verstorbenen Kurt Lauterbach befreundet, der als Übersetzer Nietzsches und Herausgeber von Max Stirners der einzige und sein Eigentum bekannt geworden war. Hausdorff zählte so zu den jungen jüdischen Intellektuellen, die Nietzsches Freidenken attraktiv fanden, bevor sich im 20. Jahrhundert antisemitische Lesarten Nietzsches verbreiteten. Hausdorff Mongret war freilich kein distanzloser Nachahmer Nietzsches. Er stellte sich neben, nicht hinter ihn, wie es der zuständige Herausgeber in unserer Edition, Werner Stegmeier, formuliert hat. Diese Eigenständigkeit tritt nicht zuletzt im letzten Abschnitt der Aphorismensammlung heraus, der unter dem Titel Zur Kritik des Erkennens steht. Die dort versammelten Aphorismen führen das erkenntniskritische Grundmotiv ein, das Hausdorff die folgenden Jahre beschäftigen würde und ihn schließlich auch zur mathematischen Theorie der Mengen führte.
Ich sah Ameisen auf pfadlosem Waldboden, den jahrelang kein Mensch betrat. Die Weltanschauung dieser Tiere mag in der Anpassung an die Umwelt noch so fein, in der Sammlung älterer Erfahrungen noch so umfassend sein. Sie mag den Besonderheiten der näheren und ferneren Umgebung, den klimatischen Schwankungen in Tag und Jahr, alle normalen Vorfällen des einzelnen und sozialen Ameisenlebens gerecht werden. Die Erscheinung des Menschen, so selten, so unberechenbar, wird sicherlich aus diesem Rahmen heraustreten und den Eindruck einer Diskontinuität, einer irrationalen, übernatürlichen Durchbrechung aller Gesetze hinterlassen. Was aber hindert uns, den Menschen und seine Welt auch in solch einem einsamen Winkel des Alls gelegen anzunehmen, den aller Jahrmyriaden irgendein gewaltsam tappender Tölpel von Gott betritt? Mit anderen Worten, ist unsere Weltanschauung, die nicht an plötzliche Eingriffe in den gesetzlichen Gang der Begebenheiten glauben will, nicht vielleicht eine Lokal- und Intermezzo-Philosophie, gewachsen in der ruhigen Zwischenzeit zwischen 2 solchen Eingriffen. Also nur ein Bewusstsein von gestern und heute. Vielleicht schon nicht mehr von morgen. Die wissenschaftlich ausgedrückte Arglosigkeit und Vertrauensseligkeit unseres Ameisenhaufens, der sich vom letzten Fußtritt bis zum Vergessen erholt hat und nicht ahnt, wie fern oder nah ihm der Nächste ist.
Der Aphorismus deutet an, in welche Richtung Mongret seine Erkenntniskritik führen wollte. Das Erkennen der Ameisen mag ganz anders sein als das unsere. Beide Weltperspektiven sind freilich wenig mehr als eine Lokal- und Intermezzo-Philosophie, entstanden aus der Anpassung einer biologischen Spezies an ihre Umwelt. Ähnliche Motive, die ihren wissenschaftshistorischen Hintergrund in zum einen physiologischen und wahrnehmungstheoretischen Untersuchungen des mittleren 19. Jahrhunderts, zum anderen in Darwins Theorie der Evolution der natürlichen Spezies hatten damals viele Autoren beschäftigt, nicht zuletzt auch Nietzsche. Mongret radikalisierte das Motiv im Folgenden: nicht biologische Arten, sondern jedes einzelne Bewusstsein entwickelt seine eigene Weltperspektive. Wir selbst, jeder von uns, sind es, die aus einer möglicherweise chaotischen Welt einen geordneten Kosmos machen. Herauslesen, wie Mongret formuliert. Chaos, Kosmos, das sind die beiden Ausdrücke, um die Mongrets Aphorismen in diesem Abschnitt kreisen.
Der von uns
erfahrene, geordnete Kosmos erlaubt keine Rückschlüsse auf die Welt an sich, so greift Mongret ein Motiv Kants auf. Letztere, die Welt an sich, bleibt für uns unerkennbar, strukturlos, eben ein Chaos. Mongret erläuterte diese Konfiguration durch eine musikalische Metapher.
Der naive Realismus, der den scheinbaren empirischen Weltverlauf für eine unmittelbar getreue Abbildung des wirklichen, Transzendenten hält, was für eine ungeheure Zumutung stellt er eigentlich an die Weisheit und Harmonie dieses transzendenten Verlaufs. Man versuche im Ernst, die Komplikation und wunderbar verzweigte Struktur unseres Kosmos nachzudenken, im Kleinen und Großen, im Ganzen und Einzelnen. Von den Vorgängen in der Infusorienwelt eines Wassertropfens bis hinauf zu den Kreisläufen der Sonnen- und Milchstraßensysteme. Mit welch umfassendem und gegliedertem Inhalt ist eine einzige Sekunde empirischen Geschehens erfüllt? In dieser Sekunde beschreibt die Sonne ein Stück ihrer Bahn im Astralgebäude. Die Erde und sämtliche Planeten ein Stück ihrer Bahnen um die Sonne, Monde, Kometen und unzählige Meteorsplitter ebenfalls ihre vorgeschriebenen Wegfragmente, samt und sonders unter Innehaltung bestimmter Gesetze und eins auf das andere Rücksicht nehmend und Fernkraft ausübend. In dieser selben Sekunde fällt auf Erden jeder Regentropfen, wie er fallen soll, wächst jede Blume um ein bestimmtes, vollzieht jedes Insekt notwendige und determinierte Bewegungen, tauchen in jedem Menschengehirn Vorstellungen auf, die das genaue Resultat von Vergangenheit und Umgebung sind. Und dieser ganze vieltönige, vielfarbige, vielgestaltige Mechanismus soll sich in Wirklichkeit so abspielen, mit minutiöser Beachtung aller der Millionen Notwendigkeiten und Naturgesetze, die hier bunt durcheinander kommandieren? Welch eine Virtuosität, welch ein Aufmerken, Blicken, Lenken nach allen Seiten wird da vorausgesetzt. Welch ein Seiltanz wäre nötig, um hier nicht zu fallen. Welch ein Dirigent müsste dies unendlich vielstimmige Orchester zusammenhalten. Und schließlich mündet der naive Realismus nie sehr weit von dem Ziel, eben den Dirigenten zu beweisen, den Gott hinter der Natur zu beweisen. Er ist das physikotheologische Argument oder die Vorbereitung dazu. Dagegen lehrt der Idealismus, dass der zweckmäßige, kausale, reich organisierte Verlauf der empirischen Wirklichkeit gar nichts über den Transzendenten besagt, dass ein an sich willkürliches Geschehen ausreicht, uns als subjektiven Effekt ein determiniertes Geschehen zu garantieren, dass auch der vollkommenste Kosmos nur als Durchsiebungsprodukt aus dem wüstesten Chaos hervorgeht. Das Orchester bedarf also keines Dirigenten. Es bedarf nicht einmal der Noten oder rein gestimmter Instrumente. Es kann ungeleitet, disharmonisch durcheinander toben. Wir, die Hörer, haben jene wunderbare Vorrichtung in den Ohren, vermöge deren wir stets eine rhythmisch klare, rein harmonisierte Melodie vernehmen. Wie das? Wir hören überhaupt nur, wenn jene kosmische Ausnahmemusik ertönt. Alle übrige Zeit sind wir nicht allein taub, sondern existenzlos. Sobald wir nun uns selbst als existierend vorfinden, und wann könnten wir uns existenzlos antreffen, finden wir mit uns auch den Kosmos vor, der unsere Existenzbedingung ist. Das heißt, wir glauben uns beständig von Kosmos, nie von Chaos umgeben.
Auch aus dem wildesten Zufallsspiel des unkoordinierten Orchesters also könnte mein Bewusstsein, das nur in meiner eigenen Zeit wahrnimmt, aktiv ist, eine geordnete Musik heraushören. Der Kern der Metapher ist ein Spiel mit der Zeit, genauer mit zwei Zeiten, mit der Reihe der Augenblicke meines Hörens und mit jener transzendenten Zeit, in der das Weltorchester spielen mag, die mir jedoch ganz unzugänglich ist und in der ich in den allermeisten Zeitpunkten vielleicht gar nicht Existenz besitze. Wo war in dieser radikal individualistischen Figur Platz für den Mathematiker Hausdorff? Wo war in Mongrés Kosmos Platz für die Mathematik? Zwei Antworten hierauf sind möglich. Zunächst ist für den Autor des Sankt Ilario auch die Wissenschaft eine menschliche Leistung und in letzter Instanz stets das Werk eines Individuums, eine schöpferische Leistung, die ebenso beurteilt werden kann wie ein Kunstwerk, wie ein Gedicht. Zum anderen aber, und dies war vielleicht das wichtigere Motiv, konnte die Mathematik als Instrument der Kritik an einer falsch verstandenen Wissenschaft und ihrer Metaphysik dienen. Uns fehlt eine Selbstkritik der Wissenschaft, schrieb Mongré im Aphorismus Nummer 401. Urteile der Kunst, der Religion, des Gefühls über die Wissenschaft sind so zahlreich wie unnütz. Vielleicht ist dies die letzte Bestimmung der Mathematik. Wie war dies gemeint? Die Antwort auf diese Frage mag Hausdorff selbst noch nicht ganz klar gewesen sein. Man kann seine erkenntniskritischen Überlegungen der folgenden Jahre als schrittweise Präzisierung und Radikalisierung einer Antwort lesen, eine Präzisierung, die ihn als Mathematiker in die Theorie der unendlichen Mengen führen würde. Der Ansatz war jedoch schon 1897 klar. Wo immer eine Vorstellung, sei sie wissenschaftlich, sei sie philosophisch, glaubte, einen Aspekt der Welt in einen festen Begriff zwängen zu können, konnte die mathematische Analyse darauf hinweisen, dass es Alternativen gab. Am deutlichsten führte Mongré dies im Sankt Ilario an der zeitlichen Ordnung vor, und zwar zunächst an einem viel diskutierten Gedanken Nietzsches, jenem der ewigen Wiederkehr alles Geschehens in der Welt. Ein zyklischer Verlauf der Zeit, so Mongré, mochte empirisch eine Möglichkeit sein, aber es war bei weitem nicht die einzige und es wäre daher ein grober Irrtum zu glauben, dass eine metaphysische Aussage zugunsten eines zyklischen Zeitverlaufes, das heißt eine Aussage über die absolute Struktur der transzendenten Zeitordnung irgendeinen Sinn hatte. In Nietzsches Nachlass fanden sich Fragmente, die darauf hindeuteten, dass Nietzsche an einen quasi naturwissenschaftlichen Beweis der These von der ewigen Wiederkunft alles Geschehens glaubte. Mongret nahm diesen in seinen Aphorismen genüsslich mit mathematischen Argumenten auseinander, so glaubte er jedenfalls. Schaut man genauer hin, so zeigt sich allerdings, dass er selbst noch höchst fragwürdig argumentierte. Das zentrale mathematische Werkzeug zur Kritik von naiven Aussagen über Zeit und Raum, eben die in den 1880ern sich verdichtende Mengenlehre Georg Cantors, fehlte Mongret im Jahr 1897 noch. Ein Jahr später, in der zweiten Schrift Mongrets, dagegen spielte es eine zentrale Rolle. Das 1898 wiederum bei C.G. Naumann gedruckte Buch »Das Chaos in kosmischer Auslese« griff die erkenntniskritischen Motive der Aphorismen auf und verdichtete sie zu einem Generalangriff auf die Schulphilosophie der Zeit, namentlich alle metaphysischen Theorien von Zeit, Raum und Wirklichkeit, wie sie in Deutschland im späten 19. Jahrhundert in verschiedenen Varianten wieder auflebten, auch innerhalb der dominierten schulphilosophischen Richtung des Neukantianismus. Verfolgen wir Mongrets Argument wieder an der Vorstellung der Zeit. Mongret griff die Vorstellung der zwei Zeiten auf. Die Zeit des erfüllten, von einem individuellen Bewusstsein empirisch wahrgenommenen Geschehens und jene eines unabhängig von aller Erfahrung bestehenden transzendenten Weltlaufs. Um das Verhältnis zwischen beiden deutlich zu machen, bediente Mongret sich nun des Cantorschen Mengenbegriffes. Beide Zeiten konnten als Mengen gedeutet werden, die durch eine je eigene Relation des Früher und Später geordnet sind. Die Beziehung zwischen beiden beschrieb Mongret dann als eine Abbildung von einer Zeit in die andere, von der transzendenten Zeit in die empirische oder umgekehrt. Für die Mathematiker im Publikum sei gesagt, dass der Abbildungsbegriff im Grunde ein Relationsbegriff zwischen den beiden Mengen ist und nicht das, was die Mathematiker im 20. Jahrhundert sozusagen als Abbildung sich schließlich definiert haben. Mongret nannte dies eine Bewegung des Gegenwartspunktes eines Bewusstseins. Der Gegenwartpunkt bewegt sich durch die erlebte Zeit, während die Zeit, in der sich die Bewegung abspielt, die absolute Zeit ist. Seine grundlegende These ist, dass wir über diese Bewegung, über diese Abbildung zwischen den beiden Zeitordnungen schlechterdings nichts aussagen können.
Die Bewegung des Gegenwartspunktes auf der Zeitlinie erzeugt für uns den Abfluss der empirischen Zeit. Was lässt sich daraufhin über diese Bewegung aussagen? Der naive Realist würde sich nichts anderes vorstellen können, als dass der Punkt, die Zeitlinie, in immer derselben Richtung mit konstanter Geschwindigkeit durchschritte. Das wäre die unmittelbare Übersetzung unserer gewöhnlichen Meinung vom gleichförmigen Zeitflusse ins Transzendente. Hieran ist, so viel mir bekannt, nur die eine Verallgemeinerung angebracht worden, dass man eine veränderliche Geschwindigkeit des Fortschreitens zuließ. In der Tat ist ja unser Zeitmaß so relativ wie das Raummaß. Wenn das Spiel der Weltvorgänge sich plötzlich hundertfach beschleunigte oder verlangsamte, so würde dieser transzendente Tempowechsel unserer Wahrnehmung völlig entgehen, da neben den messbaren Zeitlängen auch die messende Zeiteinheit an der allgemeinen Veränderung teilnimmt. Von hier wäre für den Mathematiker, der sofort von der beliebigen Geschwindigkeit auf den beliebigen Ort, vom willkürlichen Differentialquotienten auf die willkürliche Funktion schließt, nur ein Schritt zu dem von uns aufzustellenden Theorem. Aber selbst bei rein begrifflichen Versuchen, einen Zusammenhang zwischen empirischen und transzendenten Zeitbestimmungen zu fixieren, gleiten die beiden Sphären so völlig beziehungslos voneinander ab, dass wir hypothetisch den folgenden Fundamentalsatz wagen dürfen. Der Gegenwartpunkt bewegt sich auf der Zeitlinie in ganz beliebiger, stetiger oder unstetiger Weise. Die transzendente Sukzession der Weltzustände ist willkürlich und fällt nicht in unser Bewusstsein. Ein beweglicher Punkt kann zu einer festen Linie während einer endlichen Zeitstrecke verschiedene Arten des Verhaltens zeigen. Er kann sich außerhalb der Linie befinden. kann einen ihrer Punkte momentan passieren, kann in einem ihrer Punkte ruhen, kann endlich irgendein begrenztes Stück der Linie in der einen oder der anderen entgegengesetzten Richtung durchschreiten. Aus diesen Elementarvorgängen ist also die Bewegung des Gegenwartpunktes auf der Zeitlinie in beliebiger Weise zusammensetzbar. Ein etwaiger transzendenter Weltzuschauer, der in absolute Zeit die Daseinsform hätte, würde das Gewebe simultaner Veränderungen, das unsere empirische Welt ausmacht, in ganz willkürlicher Anordnung durchleben. In beliebiger Reihenfolge, beliebiger Richtung, beliebiger Geschwindigkeit, mit beliebigen Unterbrechungen, Ruhepunkten, Wiederholungen, Sprüngen, Umkehrungen, ohne dass für unser Bewusstsein der bekannte, uns geläufige Fluxus temporis gestört würde.
Das Buch entfaltete zwei Strategien, um diese Gedanken auszuführen. Die eine war ein knappes, prinzipielles Argument zum Beweis des Fundamentalsatzes, das ich hier überspringe. Die andere erläuterte durch eine immer radikalere Variation der Bewegung des Gegenwartpunktes die schrittweise Auflösung jeglicher metaphysischer Zeitvorstellung. Mein Gegenwartpunkt könnte sich transzendent gesehen rückwärts bewegen, Sie haben es gehört. Er könnte Intervalle des Weltgeschehens überspringen. Erinnern Sie sich an das Rasen der Orchester, dessen Rasen ich in den allermeisten Augenblicken gar nicht wahrnehme und so weiter. Dabei bediente sich Mongret nun ausführlich der Ideen der Theorie der Punktmengen und ihrer Abbildungen, wie auch aus dem handschriftlichen Nachlass hervorgeht, hatte er nun Cantors Theorie ausführlich rezipiert. Durch die Auflösung der Vorstellung einer transzendenten Zeitordnung sollte nicht nur der naive Realismus der falsch, nämlich metaphysisch verstandenen Naturwissenschaft getroffen werden, sondern auch alle philosophischen, ethischen, religiösen Systeme, die von einer absoluten Ordnung der Zeit ausgingen. Das christliche Konzept der zukünftigen Erlösung wird ebenso getroffen, denn was ist Zukunft, was Vergangenheit? Wie die Prinzipien einer utilitaristischen oder auf gegenwärtiges Glück abzielenden Moral.
Man denke sich die Welt mit lauter glückseligen Wesen bevölkert. Nur einmal in grauer Vorzeit, etwa vor 10 oder 20 Jahrtausenden, habe ein einziges Individuum einen qualvollen Tod erlitten oder sonst die Ursache gehabt, das Nichtsein der Welt ihrem Dasein vorzuziehen. Die Stimme dieses einen Märtyrers wird nun überstimmt von Millionen Individuen, die ihrerseits das Dasein dem Nichtsein vorziehen, und der genealogische Metaphysiker, der den hedonistischen Maßstab anlegt, würde einer solchen Welt das Prädikat nahezu vollendeter Vortrefflichkeit und Wünschbarkeit erteilen. Hier aber liegt der Fehlschluss, die Metabasis eis allogenos, die Verwechslung zweier Realitätsklassen, die von jenem Genealogen absolut verstandene Voraussetzung, dass der Weltverlauf den Zeitpunkt des Martyriums bereits überschritten habe, ist nur empirisch zu verstehen und besagt nichts weiter, als dass es zu diesem Zeitpunkt ein inhaltliches Posterius gebe. Jenes Martyrium ist längst vorüber. Das bedeutet nur eine aus inhaltlichen Beziehungen geschöpfte Lokalisation innerhalb der empirischen, nicht der absoluten Zeit. Eine Distanzmessung auf der Zeitlinie, nicht aber eine definitive Vernichtung seiner unantastbaren Existentia Potentialis. Auf unserer Gegenwart, in der vielleicht eben ein Keilschriftbericht vom Schicksale jenes Gefolterten ausgegraben wird, kann in der absoluten Zeit unmittelbar die Folterung selbst in identischer Wiederholung folgen.
Die Vermessenheit, aus meiner Erfahrung auf die absolute Zeitordnung zu schließen, zeigt sich schließlich darin, dass neben der von mir erlebten Zeitordnung unendlich viele weitere Bewegungen eines Gegenwartspunktes denkbar sind, dass meine Bewegung des Gegenwartspunktes nur eine von vielen ist, die nebeneinander herlaufen oder sich auch einmal in einem Augenblick treffen, der vieler Zeiten Augenblick ist, vieler Nebenwelten Mündung in diese Welt.
Fangen wir nun einmal umgekehrt an. Indem wir den genannten Spezialfall von dem Gegenwartpunkt auf den koordinierten Begriff Zeitlinie, vom Zeitablauf auf den Zeitinhalt übertragen. Mehr als ein Gegenwartspunkt, mehr als eine Zeitlinie. Das heißt, Es braucht nicht nur das eine Kontinuum von Weltzuständen zu geben, in das wir hineinverflochten sind. Neben ihm sind beliebig viele andere Welten beliebigen Inhalts denkbar, dargestellt durch Zeitlinien, auf denen Gegenwartpunkte ihr Spiel treiben. Also eine Pluralität der Monde, die anzuerkennen uns obliegt, gerade weil wir uns nicht von ihr durch Erfahrung überzeugen können, sondern immer auf unserer eine Zeitlinie angewiesen bleiben. Mit einer diskreten Vielheit von Zeitlinien ist nun freilich nicht viel anzufangen. Um zu Streitigkeitsannahmen überzugehen, empfiehlt sich eine anschauliche Nachhilfe, die sich als Symbolik des Translinearen fast von selbst aufdrängt. Wenn man eine Linie zeichnet, braucht man ein Blatt Papier. Um die Zeitlinie deutlich zu imaginieren, denkt man beinahe unwillkürlich eine Ebene oder einen Raum hinzu. Als wir die beliebige Bewegung des Gegenwartpunktes analysierten, besprachen wir auch den Fall, dass der Punkt sich nicht auf der Linie befände. Fragen wir, wo ist er denn sonst? So verlegen wir ihn in gedankliche Anschauung in irgendein räumliches Außerhalb. Das heißt, wir beziehen die Zeitlinie auf irgendeine übergeordnete Raummannigfaltigkeit, auf Flächen oder körperhafte Gebilde. Es hindert uns nichts, diese grafische Verdeutlichung mit Bewusstsein anzuwenden, wobei als Symbol eines mehrdimensionalen Zeitgebildes vorläufig die Ebene genügen wird. In dieser Ebene haben wir eine beliebige Anzahl beliebig gestalteter Kurven zu zeichnen. Das sind unsere Zeitlinien A, B, C. Bei dieser Zwischenstufe wird man sich aber hier, wo die gedankliche Lücke geradezu räumlich als noch verfügbarer Flächeninhalt sichtbar wird, nicht aufhalten wollen. Alles drängt zum Grenzübergang, zu jener natürlicheren und allgemeineren Auffassung, dass jeder Punkt der Ebene einen Weltzustand, jedes lineare Gebilde einen Weltverlauf bedeutet.
So wie durch die Möglichkeit einer Vielfalt von mathematisch beschreibbaren Beziehungen zwischen erfahrener und absoluter Zeit die Vorstellung einer transzendenten Zeitordnung auflöst, so ergeht es in diesem Buch, in dieser Schrift auch der Vorstellung des Raumes. Ja, die Idee einer schlechthin bestehenden Ordnung der vierdimensionalen Raumzeit, das ist ein Wort Hausdorffs oder Mongrés, erfordert nach Mongrés ganz dieselbe Kritik wie die Zeit für sich oder der Raum für sich. Auch hier sind beliebige Variationen der Beziehungen zwischen erfahrener und transzendenter Ordnung denkbar. Die Punkte unserer wahrgenommenen Raumzeit können wie eine bizarre Punktmenge in einer angenommenen transzendenten Raumzeit verstreut sein. Noch einmal dient Cantors Theorie als metaphorisches Werkzeug, das, wie Hausdorff schreibt, einem transzendenten Nihilismus zuarbeitet, einer vollständigen und unvermeidlichen Auflösung der Annahme, es gäbe eine von unseren Wahrnehmungen und Erfahrungen unabhängige objektive Struktur der Welt. Neben der Mengenlehre gibt es eine zweite mathematische Theorie, die Hausdorff sich in den späten 1890ern aneignete und die er in seine Schriften als Mongrés einfließen ließ, nämlich die neueste höhere Geometrie dieser Zeit. Dass es neben dem traditionellen euklidischen System der Geometrie inzwischen neue nicht-euklidische Geometrien gab, ja eine unendliche Vielfalt noch stärker abweichender differentialgeometrischer Systeme, wie sie sich in der Theorie der Riemannschen Mannigfaltigkeiten entwickelte, war ihm ein weiterer Beleg für die Unerkennbarkeit der Welt an sich. Von einschneidender Bedeutung für die weitere Entwicklung Hausdorffs war dabei das Erscheinen der von David Hilbert verfassten kleinen Monographie zu den Grundlagen der Geometrie im Jahr 1899. Auch wenn das Verfahren einer formalen axiomatischen Analyse der geometrischen Grundbegriffe darin nicht mehr wirklich neu war, die italienische Schule der Geometer um Giuseppe Peano war Hilbert in dieser Hinsicht vorausgegangen, lernte Hausdorff es doch, wie viele seiner Zeitgenossen, erst durch Hilberts Schrift näher kennen. Er trat schon bald in einen Briefwechsel mit Hilbert über die Details der Grundlagen der Geometrie. Gleichzeitig und für uns interessanter machte er sich das formale axiomatische Verfahren in seinen mathematischen Vorlesungen nach der Jahrhundertwende sehr rasch zu eigen. Zu den Themen dieser Vorlesungen gehören, und damit ging Hausdorff deutlich über das frühere zugewiesene Lehrprogramm in Leipzig hinaus, nun auch die Mengenlehre, Im Sommersemester 1901 hielt er die erste deutschsprachige Vorlesung in diesem Gebiet überhaupt. Georg Cantor hatte nie eine Vorlesung darüber gehalten. Und eine Vorlesung über Zeit und Raum im Wintersemester 1903-1904, in welcher Hausdorff nun eine formale, axiomatische Analyse der Begriffe Zeit und Raum skizzierte. Die Themen Mongrés hatten damit Eingang in die mathematische Lehre Hausdorffs gefunden. An dieser Stelle verzweigt sich die Bewegung des Gegenwartspunktes dieses Vortrags. In einer der mongräischen Nebenwelten könnte ich Ihnen nun den weiteren Weg des Mathematikers Hausdorff detailliert beschreiben, von den ersten Publikationen zur Theorie der geordneten Mengen über den Ruf auf die erste bezahlte Professur 1910 auf ein Extraordinariat in Bonn und die erste ordentliche Professur 1913 in Greifswald zu seiner bahnbrechenden Monographie Grundzüge der Mengenlehre von 1914 und seiner nicht weniger aufsehenerregenden Arbeit Dimension und äußeres Maß von 1919, in der Hausdorff einen Begriff der räumlichen Dimension skizzierte, demzufolge Punktmengen und Räume nicht nur 0, 1, 2, 3 oder mehrdimensional sein konnten, sondern auch gebrochene, ja aus einem Kontinuum gewählte Dimension besitzen konnten. Ich könnte die Rückberufung nach Bonn im selben Jahr beschreiben und die dann folgende weltweite Anerkennung als führender Vertreter der immer weiter aufblühenden Forschung im Bereich der höheren Theorie der unendlichen Mengen und ihrer Anwendungen im Bereich der Analysis. Statt diesen Weg zu gehen, will ich jedoch in den Jahren kurz nach 1900 verweilen und den Kreuzungspunkt von Mongret und Hausdorff noch etwas näher beleuchten. In der Tat scheint es, als ob das Thema der Geometrie und das damit verbundene Problem der wissenschaftlichen Beschreibung des Raumes Hausdorff die Möglichkeit gab, die erkenntniskritischen Überlegungen Paul Mongrets nun auch in seiner Rolle als Vertreter der modernen Mathematik aufzugreifen und zu formulieren. Wir können das an mehreren Texten verfolgen, an der erwähnten Vorlesung über Zeit und Raum, an Hausdorffs Antrittsvorlesung in Leipzig 1903, als er dort ein unbezahltes Extraordinariat erhielt, und an einem ungedruckten Manuskript für einen populären Aufsatz über nicht-euklidische Geometrie, der zur selben Zeit entstanden ist. Vermutlich arbeitete Hausdorff in diesen Jahren sogar an einem Buch über Zeit und Raum, das jedoch nie fertiggestellt wurde. Das bislang ungedruckte Material hierfür wird in Band 6 unserer Werkedition erscheinen. Lassen Sie uns mit dem Manuskript zur nicht-euklidischen Geometrie beginnen. Gleich zu Beginn stellt Hausdorff klar, dass es ihm nicht nur um eine Einführung in ein wenig damals immer noch wenig bekanntes Gebiet geht, sondern um sehr viel mehr.
Wie kommt nicht-euklidische Geometrie in eine allgemeine Naturforscherzeitung? Soll unserer mit Mathematik hinlänglich infizierten Naturwissenschaft schon wieder ein Stück angewandter Mathematik einverleibt, eine spezifisch mathematische Betrachtungsart als unentbehrliches Requisit aufgedrängt werden? Will diese Anzieler Philosophia Naturalis uns zu guter Letzt ihre allereigensten Fragestellungen als Probleme aufzwingen, uns, die wir doch an Problemen wahrhaftig keinen Mangel haben? Soll es wirklich damit enden, dass der Chemiker sich mit Invariantentheorie, der Biologe mit unstetigen Funktionen befassen muss, um allen Ansprüchen seiner eigenen Fachwissenschaft gerecht werden zu können? Wenn die Periode des Nichts als Spezialistentums, unter deren Zeichen die letzten Jahrzehnte aller Wissenschaften standen, wieder einmal von einer entgegengesetzten Periode umfassender, synthetischer Bildung abgelöst sein wird, und diese Reaktion scheint sich bereits da und dort anzukündigen, dann wird auch der Mann der exakten Wissenschaft nicht umhin können, an die mathematischen und philosophischen Grundlagen seiner Disziplin einige Denkarbeit zu verschwenden. Die erkenntnistheoretische Bedeutung der Formen, in denen das äußere und innere Weltbild sich abspielt und die wir Raum, Zeit, Ordnung nennen, wird seinen Blick auf sich lenken und ganz von selbst wird er, eben als Naturforscher, sich wenigstens im Grundplan der vollkommensten aller Naturwissenschaften, der Geometrie, zu orientieren versuchen. Nicht um später nach Spinozas oder Herberts Vorbilde seine eigene Forschung in ein scheinmathematisches Gewand zu kleiden, sondern weil von jeder naturwissenschaftlichen Disziplin Seitenlicht auf jede andere und von der Geometrie Oberlicht auf alle fällt.
Worin besteht dieses Oberlicht, das von der nicht-euklidischen Geometrie auf die Wissenschaften fallen soll? Anders als fast alle seiner Zeitgenossen ist Hausdorff nicht daran interessiert, welches der verschiedenen geometrischen Systeme denn nun für die Beschreibung des Raumes der Physik, des Raumes der Erfahrung, das zutreffendste, beste, bequemste, sparsamste oder auch nur geeignetste ist. Vielmehr geht es ihm darum, dass die mathematische Entwicklung der nicht-euklidischen geometrischen Systeme gezeigt hat, dass es ein ganzes Spektrum mathematischer Beschreibungsmöglichkeiten für den Raum gibt. Dieses Spektrum zu erkunden, ist dabei durch nichts als durch die Forderung der inneren formalen Konsistenz eingeschränkten, dieses Spektrum zu erkunden ist Aufgabe der durch nichts als durch die Forderung der inneren formalen Konsistenz eingeschränkten reinen, nach einem Wort Cantors, freien Mathematik. Hausdorffs kunstvolle Einleitung in sein Thema weist alle denkbaren Einwände gegen ein solches Herangehen zurück. Weder aus empirischen noch aus metaphysischen Überlegungen kann die Frage der richtigen oder besten Geometrie entschieden werden. Und auch das im Neukantianismus breit diskutierte Argument, dass unser menschlicher Erkenntnisapparat durch die Formen seiner Anschauung nur die gewöhnliche euklidische Geometrie als mathematische Beschreibung des Raumes anerkennen könne, weist Hausdorff mit klaren Worten zurück.
Was aber die zweite oben berührte Funktion der freien Mathematik anbelangt, dass sie sich nämlich ihre reinen Gedankengebilde auch anschaulich vorzustellen sucht und hierin mit freier Benutzung der Wirklichkeitselemente verfährt, so ist über ihre Berechtigung zu solcher Tätigkeit schwer etwas Abschließendes, Definitives zu sagen, weil das Wort anschaulich zu vielerlei und eigentlich bei jedem etwas anderes bedeutet. Denkbar und undenkbar, darüber kann man einig werden und ein Zugeständnis erzwingen, vorausgesetzt, dass man mit geistig Gesunden diskutiert. Aber die Grenzen des anschaulich Vorstellbaren sind für jeden Intellekt anders gezogen, je nach dem Umfang der individuellen Erfahrung und nach der Stärke der metaphorischen, analogiebildenden Fantasie. Helmholtz gab Anleitung, einen nicht-euklidischen Raum anschaulich vorzustellen, und Grassmann hatte gewiss eine deutlichere Anschauung vom vierdimensionalen Raum als sie etwa Hegel, dem wir die Entdeckung der drei Dimensionen der Zeit verdanken, vom Dreidimensionalen hatte. Gerade der Anteil der Fantasie wird gern von denen unterschätzt, die keine haben. Und es ist sonderbar, dass eben die Aprioristen der Geometrie sich hier ganz wie Sensualisten gebärden und das Anschaubare durchaus auf das tatsächlich Erfahrene beschränken wollen. Als gelte es den berühmten lockischen Satz »Nihil est intellectu« quod non furit in sensu, zu beweisen. Zweifellos ruht der Überbau des Vorstellbaren immer auf dem Fundament des wirklich Geschehenen und Erlebten. Darum eben ändert es sich mit diesem Fundament und ist individuell so verschieden. Aber daneben spielt jene Tätigkeit, die wir Fantasie oder Analogiebildung nennen, eine entscheidende Rolle. Sie ergreift die Elemente der Erfahrung, um sie in neuen Anordnungen und Verknüpfungen zu kombinieren und hat hierbei eine ebenso bestimmte, wenn auch nicht ebenso mühelose und glatt ablaufende Reihe innerer Anschauungen wie bei denjenigen Verknüpfungen und Anordnungen, die ihr die Erfahrung aufnötigt.
Individuelle Fantasie und die Kunst des formalen Denkens. Das sind die Ressourcen, mit denen Mathematik das Spektrum der Möglichkeiten einer mathematischen Beschreibung des Raumes erkundet. Indem sie dies tut, liefert Mathematik nach Hausdorff auch die Instrumente einer Selbstkritik der Wissenschaft. Und ich wiederhole, wann immer eine naturwissenschaftliche Theorie glaubt, einen Ausschnitt der Natur, handelt es sich nun um die Geometrie des Raumes, die Ordnung der Zeit oder etwas anderes, so und nicht anders beschreiben zu müssen, muss es auch Ziel der mathematischen Bemühungen sein, die eventuell und eigentlich immer bestehenden Beschreibungsalternativen bereitzustellen. Hören wir noch einmal Hausdorff, diesmal aus seiner Antrittsvorlesung über das Raumproblem von 1903.
Wenn man die verschiedenen Seiten und Bedeutungen des Raumbegriffs oberflächlich klassifizieren will, ohne sich bereits einer bestimmten Parteimeinung anzuschließen, so wird man ungefähr so unterscheiden. Erstens, eine gewisse freie Schöpfung unseres Denkens, keinem anderen Zwange als dem der Logik unterworfen. ein System willkürlich gewählter Voraussetzungen, sogenannter Axiome, nebst den daraus deduktiv abgeleiteten Folgerungen. Dies ist der Raum des Gedankens, der Raum der Geometrie, der mathematische Raum. Zweitens, ein System wirklicher Erlebnisse und Erfahrungen, das in unserem Bewusstsein tatsächlich vorübergleitende Phänomene der raumerfüllenden Außenwelt. Dies wollen wir den subjektiv-psychologischen Raum, den Bewusstseins- oder Erfahrungsraum, den empirischen Raum nennen. Drittens endlich wird ein gewisses Verhalten der Dinge unabhängig von unserem Bewusstsein vorausgesetzt, um unsere Raumanschauung zu erklären. Das wäre der objektiv-naturwissenschaftliche Raum, der intelligible, der absolute Raum. Nun ist aber offenbar die erste Bedingung für eine künftige Regelung der Angelegenheit die, dass man sich für jeden einzelnen der drei Räume die Frage vorlegt, innerhalb welcher Grenzen er überhaupt eindeutig bestimmt ist. Ist der mathematische, der empirische, der absolute Raum nur auf eine einzige, alle Abweichungen ausschließende Art definiert? Oder haben wir vielleicht die Wahl zwischen verschiedenen, gleichberechtigten Hypothesen? Da ist zunächst klar, dass wir beim zweiten empirischen Raume keine Wahlfreiheit haben, dass wir die Erfahrungen und Bewusstseinserscheinungen, die ihn konstituieren, als fait accompli über uns ergehen lassen müssen, in reiner Rezeptivität, mögen wir naiv beobachten oder willkürlich experimentieren. Wie steht es aber mit den beiden anderen Räumen? Hier ist in der Tat, und das möchte ich heute in seiner ganzen Paradoxie zur Erwägung stellen, die vermutete Wahlfreiheit vorhanden. Und mit dem allergewaltigsten Spielraum, nämlich Wahlfreiheit zwischen unendlich vielen Hypothesen, von denen keine mehr oder weniger berechtigt ist als die andere. Für den mathematischen Raum ist dieses Resultat bekannt seit dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts, nämlich seit der Begründung der sogenannten nicht-euklidischen Geometrie. Hier befinden wir uns auf gesichertem Gebiet. Für den objektiven Raum ist jene behauptete Unbestimmtheit im Grunde zwar identisch mit der kantischen Lehre, dass die Beschaffenheit der Dinge an sich, also auch die des Raumes an sich, für unser Bewusstsein transzendent und unerkennbar sei. Und insofern wäre auch dieses Resultat nicht neu. Aber die Beweismethode Kants musste durch eine andere, bisher noch unerprobte, ersetzt werden.
In dieser Haltung sind der Erkenntniskritiker Mongret und der Mathematiker Hausdorff miteinander verbunden. Das zeigt sich schon philologisch. Hausdorff zitiert Mongrets Argumente in den Fußnoten und im Text ohne weiteres als eigene. Diese Schrift erscheint unter dem Namen Hausdorff. Und im Text dieser mathematischen Antrittsvorlesung gestattet sich nun auch Hausdorff die Imagination des Schriftstellers, um die Perspektivität der vermeintlich so sicher geglaubten Geometrie des wirklichen Raumes, ihre Abhängigkeit von den Zufällen unserer Beschaffenheit deutlich zu machen.
Es könnte ja ganz anders sein. Denken wir es eine Welt, in der es keine starren Körper gäbe, das heißt nicht einmal nahezu starre Körper, nur Flüssigkeiten und Gase. Wir selbst wären etwa ätherisch zerflossene, aber geistbegabte Bewohner des Orionnebels. Dann könnten wir keine Messungen anstellen, könnten mit unseren rein arithmetisch hergeleiteten trigonometrischen Formeln gar nichts anfangen und sie so wenig auf die Außenwelt anwenden wie etwa auf unsere Träume. Wir könnten nicht einmal entscheiden, ob unser Raum ein Raum freier Beweglichkeit, geschweige, ob er euklidisch oder nicht euklidisch ist. Bei diesem objektiven Verhalten der Dinge hätten wir also nicht den geringsten psychologischen Anreiz und Anhalt zur Ausbildung einer Raumanschauung zur Anwendung der Geometrie auf die Wirklichkeit. Ein unbesonnener Empirist wie Mill würde hinzufügen, wir hätten dann überhaupt keine Geometrie. Aber das ist eine Verwechslung zwischen Psychologie und Logik. Einem logischen oder arithmetischen Aufbau der Geometrie wären wir dadurch so wenig gehindert, wie wir durch den euklidischen Raum, in dem wir leben, von der spekulativen Betrachtung nicht-euklidischer Räume ausgeschlossen sind.
Im Lichte dieser Überlegungen sind auch die späteren mathematischen Arbeiten Hausdorffs, seine Theorie geordneter Mengen und die maßgeblich auf ihn zurückgehende Theorie topologischer Räume, die beide in den Grundzügen der Mengenlehre zusammengefasst sind, stets mehr als nur Beiträge zur Forschung in einem noch unerschlossenen Feld der Mathematik. Auch in ihnen geht es um Spektren von Beschreibungsmöglichkeiten für Anordnungs- und Nachbarschaftsstrukturen, die frei entworfen, aber gerade deshalb auch auf vielseitige und unüberschaubare Weise einsetzbar sind. Wird sich irgendwann einmal herausstellen, dass der Raum unserer Sehwahrnehmung nicht drei- oder zweidimensional, sondern zum Beispiel 2,7-dimensional ist? Werden wir irgendwann physikalische Raumbegriffe heranziehen, die nicht differenzierbare Mannigfaltigkeiten, sondern bizarre topologische Räume sind? Wir können es nicht wissen. Aufgabe der Mathematik, das ist Hausdorffs Pointe, wird es immer auch sein, trügerische Festlegungen in solchen Fragen durch die aktive Erweiterung des Spielraums unserer mathematischen Möglichkeiten zu unterlaufen. Die Tätigkeit als ordentlicher Professor der Mathematik hat Hausdorff in späteren Jahren so in Anspruch genommen, dass er die von Paul Moncret gesponnenen Fäden nicht mehr weitergeführt hat. In einem der großen wissenschaftlichen Umbrüche der Zeit sah er sich jedoch bestätigt. In der Entstehung der Einsteinschen Relativitätstheorie zeigte sich wieder einmal, dass vermeintlich sicher Geglaubtes über Raum und Zeit auch anders gesehen werden konnte. Als Moritz Schlick, jener Philosoph, der zusammen mit dem Mathematiker Hans Hahn und dem Ökonomen Otto Neurath in den 1920ern den sogenannten Wiener Kreis um sich versammelte, im Jahr 1917 seine eigene erkenntnistheoretische Bestandsaufnahme über Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik veröffentlichte, ging Schlick in vieler Hinsicht Pfade, die bereits Moncret beschritten hatte. Hausdorff nahm Kontakt zu Schlick auf und sandte ihm sein Chaos in kosmischer Auslese, was Schlick zu einem sehr anerkennenden Brief und der Aufnahme einer ebenso anerkennenden Fußnote in der dritten Auflage dieser Schrift veranlasste. Die beiden mögen sich auch deshalb gegenseitig gut verstanden haben, weil Schlicks intellektueller Weg ebenfalls in einer Nietzsche-Rezeption begonnen hatte. Auf diese Weise fand Moncrets Erkenntniskritik Eingang in die wissenschaftsphilosophischen Debatten des Wien der Zwischenkriegszeit, ganz ebenso übrigens wie seine Mengenlehre von den führenden Mathematikern des Kreises, Hans Hahn, Karl Menger und anderen, aufgegriffen und genutzt wurde. Auch politisch scheint Hausdorff sich in der Weimarer Zeit wohlgefühlt zu haben. Ohne politisch aktiv zu sein, wurde er doch Mitglied der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei. Seine Vorlesungsaktivitäten in der zweiten Bonner Periode waren ebenso eindrucksvoll wie seine vielfältigen Forschungsbeiträge und soweit wir aus der leider nur spärlich überlieferten Korrespondenz mit anderen wissen, pflegte er auch weiter den einen oder anderen literarischen Kontakt. Diese Zeit der Anerkennung sollte nicht andauern. Im Jahr 1935 konnte Hausdorff zwar noch auf ordentliche Weise in Bonn emeritieren, aber nach den Novemberpogromen des Jahres 1938 geriet sein Leben ernsthaft in Gefahr. Im Frühjahr 1939 schrieb der Emeritus einen Brief an Richard Courant, den einflussreichen Göttinger Mathematiker, der nach New York emigriert war und dort die Emigration vieler Mathematiker aus Europa nach Kräften unterstützte, und bat um ein Forschungsstipendium in den USA. Andere renommierte Mathematiker, darunter Hermann Weyl und John von Neumann, unterstützten Hausdorffs Wunsch, aber die versuchte Emigration scheiterte aus noch zu entdeckenden Gründen. Der Vergleich mit ähnlichen Fällen legt allerdings nahe, dass Hausdorffs Alter im Wege stand. Geben wir sowohl Paul Moncret als auch Felix Hausdorff zum Abschluss dieser Vorstellung noch einmal die Stimme.
Zwei kosmische Augenblicke, vielleicht beide nur in einem und demselben Gehirn möglich, beide kurz, schwer, unendlich wie Mittagsträume. Der eine, schwindelndes Entsetzen vor der Unbegreiflichkeit der Welt, marternde Unbefriedigung jedes Verlangens nach Schönheit, Güte, Vernunft. Alle Bänder des Zusammenhanges scheinen gelöst zu flattern, wohin die Fantasie mit klammernden Händen greift, zerbröckelt alles in sinnlose Einzelheiten, in farblose, wärmelose, gestaltlose Atome, die in ihrer grauen Unbeschaffenheit doch nicht verständlicher werden. Ein gähnender Zweifel, der selbst die Identität schwanken macht. Ist wirklich Gleiches noch gleich? Das andere Weltbild, tiefste atemlose Ruhe und Sättigung, Dasein und Leben so durchsichtiger Klarheit verglast, vergeistigt. Musik des Schweigens. Wir würden jede irdische Musik durch sie hindurch hören, wie wir durch Glas sehen. Die Tatsache Welt ist so undenkbar begreiflich, so unbegreiflich denkbar geworden, die Einheit aller Einheiten, und doch hat sie nichts von ihrer Vielfachheit verloren. Jede Farbe leuchtet, jede Blüte duftet, jedes Leiden brennt, jede Erlösung kühlt. Ist es die wissenschaftliche, die sittliche, die künstlerische, die religiöse Entschleierung des Welträtsels, die uns zuteil geworden? Kaum. Aber es scheint, als könnten wir alles, was wir wissen, zweifeln, lieben, anbeten, mit einem Wort aussprechen. Mit welchem? Aber wenn wir darüber nachsinnen, ist der Traum bereits verflogen. Beginn und Schluss des Abschiedsbriefes, den Hausdorff am Vorabend seines Todes an den mit ihm befreundeten jüdischen Rechtsanwalt Dr. Hans Wollstein geschrieben hat. Hausdorffs gute Wünsche für Wollstein erfüllten sich nicht. Wollstein wurde am 27.07.1942 über Theresienstadt nach Auschwitz deportiert, wo er ermordet wurde. Das Datum seines Todes ist nicht bekannt. Bonn, 25. Januar 1942. Lieber Freund Wollstein, wenn Sie diese Zeilen erhalten, haben wir drei das Problem auf andere Weise gelöst. Auf die Weise, von der Sie uns beständig abzubringen versucht haben. Das Gefühl der Geborgenheit, das Sie uns vorausgesagt haben, wenn wir erst einmal die Schwierigkeiten des Umzugs überwunden hätten, will sich durchaus nicht einstellen. Im Gegenteil, auch Ende nicht. Ist noch vielleicht das Ende nicht. Was in den letzten Monaten gegen die Juden geschehen ist, erweckt begründete Angst, dass man uns einen für uns erträglichen Zustand nicht mehr erleben lassen wird. Sagen Sie Philipsons, was Sie für gut halten, nebst dem Dank für Ihre Freundschaft, der vor allem aber Ihnen gilt. Sagen Sie auch Herrn Meyer unseren herzlichen Dank für alles, was er für uns getan hat und gegebenenfalls noch getan haben würde. Verzeihen Sie, dass wir Ihnen über den Tod hinaus noch Mühe verursachen. Ich bin überzeugt, dass Sie tun, was Sie tun können und was vielleicht nicht sehr viel ist. Verzeihen Sie uns auch unsere Desertion. Wir wünschen Ihnen und allen unseren Freunden noch bessere Zeiten zu erleben. Ihr treu ergebener Felix Hausdorff.
Ja, vielen Dank an beide Herren, Herrn Schäfer und Herrn Äpfel, für den sehr anregenden, sehr vielschichtigen Vortrag, auch für die sehr pointierte Lesung heute von vielen sehr unterschiedlichen Texten. Ja, vielleicht warten wir einen kurzen Moment ab, diejenigen, die jetzt wieder schnell hier den Raum verlassen wollen und steigen dann auch in die Diskussion ein. Gut, ja, gibt es Fragen aus dem Auditorium? Herr Lanke.
Ja, ich möchte mich zuerst auch nochmal bedanken für diesen Vortrag. Ich fand ihn sehr faszinierend und weil er eben auch wirklich eine Person lebendig gemacht hat, die mir hinter dem Namen Hausdorff natürlich als Mathematiker geläufig war, aber eben nicht als Person und als Schicksal. Und da waren ja sehr viele anregende Hinweise auf das, was er da in seinen Schriften als Paramondré entwickelt hat, drin. Ich will bloß ganz kurz darauf hinweisen, wir haben vor einigen Wochen Ihren Vortrag über Rückspiel gehabt. Ne? Und das, was Sie an dieses Zitat mit den Ameisen anschließend gesagt haben, mit jeder Mensch habe seinen persönlichen Kosmos, das erinnert ja tatsächlich in gewisser Weise an das, was Rückspiel später entwickelt hat mit seinen Umweltvorstellungen. Ne? Und natürlich auch, was Sie haben es ja dann nochmal selbst gesagt, was da schon an Gedanken drinsteht, die nachher in der Relativitätstheorie bei Einstein eine Rolle gespielt haben. Ich habe aber eine Frage jetzt mehr philosophischer Natur. Und zwar hatten Sie ja am Anfang auch gesagt, er hat sich schon als Antimetaphysiker verstanden. Aber mir schien doch, dass seine Vorstellung von einer transzendenten Zeit und einem transzendenten Raum oder der Existenz einer solchen transzendenten Zeit und eines solchen Raums eigentlich eine klassische metaphysische Vorstellung ist. Denn es ist ja kein transzendentaler, sondern wirklich Raum und Zeit, sondern wirklich transzendent. Und dass er eben in seinen Vorstellungen von diesen Zeitpunkten, die sich auf einer Zeitlinie bewegen, man kann ja direkt da an die Einsteinschen Uhren Experimente denken und solche Geschichten nachher, dass sie eben doch noch sozusagen in einen solchen transzendenten Raum mindestens philosophisch eingebettet sind, ist doch letzten Endes doch ein sehr metaphysischer Gedanke. Weil diese Relation, die er da annimmt, die ja doch offenbar für ihn notwendigerweise existiert zwischen diesen einzelnen Zeitpunkten, die sich da auf dieser Zeitlinie bewegen, weil diese Relation ja wiederum zwar nicht mit empirischen Mitteln irgendwie zugänglich ist, aber doch existiert. Also diese Annahme einer solchen Relation, die eben empirisch nicht zugänglich ist, das ist doch klassische Metaphysik.
Es ist die Konfiguration, die Grundkonfiguration der Argumentation im gesamten Kantianismus, der für ihn sozusagen der Ausgangspunkt ist. Aber man darf sich nicht darüber täuschen, was er möchte. Was er möchte, ist die Destruktion der einen Seite, ja? Indem die Beziehung zwischen beiden mit diesen sozusagen mengentheoretischen, metaphorischen Mitteln beliebig gemacht wird, fällt die eine Seite weg, komplett weg. Das ist sozusagen die Linie des Argumentes. Und man könnte vielleicht sogar sagen, es ist viel mehr als ein philosophisches Argument, eine literarische Argumentationsstrategie. Stellen wir uns mal auf diesen hypothetischen Standpunkt, man könne das so sortieren. Wohin führt uns das? Es führt uns eben in die Vorstellung einer völlig beliebigen Beziehung zwischen empirischer und transzendenter Welt, und die Konsequenz ist, und das wird in den späteren Schriften, also etwa in dieser Schrift das Raumproblem, dann eben auch ausgesprochen, die Preisgabe der einen der beiden Seiten. Das heißt, das Ergebnis ist, dass man dieses ganze Schema preisgibt. Ja, das ist das Ergebnis, und genauso wird das natürlich auch beschrieben. Warum hat das überhaupt in der Argumentation benutzt? Das kann man kritisieren, das ist völlig klar, also sozusagen aus philosophischen Gründen, wenn man ein argumentatives Schema auflösen möchte, ist es dann überhaupt möglich, das hypothetisch einzuführen. Es ist sozusagen die Form eines Widerspruchsargumentes, die ihm vorschwebt, das sagt er auch während des Ganges, aber man kann da sicher verschiedener Meinung sein. Was er aber auch immer wieder angedeutet hat, ist, dass trotz allen Versuchen, sozusagen Erkenntnistheorien zu entwickeln im späten 19. Jahrhundert, die monistischen Charakter haben, also die nicht von dieser dualistischen Entgegensetzung von erfahrener und absoluter Struktur der Welt ausgehen, dass viele dieser monistischen Vorstellungen versteckt irgendwo doch viel häufiger, als man denkt, noch die metaphysischen Elemente haben. Und das sieht er insbesondere auch bei den Naturwissenschaftlern selbst. Das heißt, man findet bei ihm Passagen dann etwa in dem Chaosbuch, wo er sagt, ja, worum es uns doch eigentlich geht, ist wirklich nur so etwas wie ein empiristischer Monismus. Aber auf der anderen Seite findet er dann in vielen anderen Autoren der Zeit, die monistische Konzepte vorstellen, eben doch wieder metaphysische Elemente, und das heißt die Spaltung sozusagen der beiden Seiten der phänomenal-empirischen und der absoluten, transzendenten. Und zum Stichwort des Transzendentalen kommentierte mehrfach, das ist eine schöne Figur und eines Philosophen würdig, nach Bedingungen der Möglichkeit empirischer Erkenntnis zu fragen. Das ist ein wunderschönes Programm, aber tatsächlich aufgewiesen sei noch keine dieser Bedingungen. Also auch da ist der Verdacht, dass das Transzendentale, der transzendentale Gestus der Schulphilosophie, des Neukantianismus, verbirgt und verdeckt, ja, doch letzten Endes wieder transzendente Metaphysik an der einen oder anderen Stelle. Und für bestimmte Spielarten des Neukantianismus, das natürlich auch, denke ich, inzwischen allgemein anerkannt so.
Ja, gibt es weitere Fragen? Eine Frage, aber ich kann mich auch gerne zurückhalten.
Es fällt einem natürlich ein, dass Leipzig in der Nähe von Halle liegt. Hat es nachvollziehbare Gründe, dass er auf der Nähe zu Halle, wo er dann so gelebt hat, auf die Weise zur Mengenlehre gekommen ist? Oder ist das
soweit wir wissen, gibt es keine, jedenfalls keine intensiven und auch keine uns durch Briefdokumente oder dergleichen bekannten Beziehungen. Er mag ihm begegnet sein, aber man muss die Chronologie der Ereignisse natürlich auch im Kopf halten. Hausdorff wendet sich, das habe ich versucht vorzuführen, zwischen 1897 und 1898 der kantorschen Theorie dazu. Vorher ist sie eigentlich nicht präsent. Ja, er kommt aus einer anderen mathematischen Welt, Klein, Lie, Verschiedenes, angewandte Mathematik, Astronomie. Und dann aus diesen im Grunde erkenntniskritischen Interessen wird ihm plötzlich klar, hier gibt es ein Stück Mathematik, das ich lernen muss und gebrauchen kann, zunächst als Schriftsteller und erst 3 Jahre später auch als Mathematiker in den Vorlesungen. Zu diesem Zeitpunkt, ja, das sind die Beiträge, Cantors Beiträge zur transfiniten Mengenlehre, erscheinen gerade, sind gerade kurz vorher erschienen, ist aber Cantor natürlich schon auch persönlich in einem schwierigen Zustand und immer wieder auch nicht ansprechbar und dergleichen, sodass das vielleicht schon aufgrund der Chronologie, weil das so spät kommt im Verhältnis zu Cantors Entwicklung in Halle, nicht mehr zu einem persönlichen Austausch gekommen ist. Es ist durchaus möglich, dass sie sich irgendwie begegnet sind. Ich kann das jetzt, das weiß unser Editor in Bonn, der Walter Burkert, viel besser als ich. Aber es ist jedenfalls nichts erfolgt, was irgendwie zu einem intellektuellen Austausch geführt hat.
Kann ich vielleicht noch eine andere Richtung fragen? Mir gab eben schon während des Vortrags, ist mir immer der Mann Weil eingefallen. Am Ende kam ja auch, dass er sich dann noch eingesetzt hat. Gibt es da auch Einflussnahme? Also das ist Gedanken von Herrn Weil, der ist ja auch viel mit Zeit
allerdings in einer ganz anderen Weise, und auch da ist die Chronologie leider wieder schwierig, weil auch da ist uns nichts sozusagen in einem direkten Austausch bekannt. Es gibt ein paar merkwürdige Koinzidenzen. Es gibt zum Beispiel die Koinzidenz, dass die Axiomatisierung des topologischen Raumes im Jahr 1912 bei beiden Autoren mehr oder weniger stattfindet, praktisch gleichzeitig. Aber soweit wir das verfolgen können, das ist auch von verschiedenen Mitarbeitern der Editionsgruppe ziemlich genau studiert worden, weil die Frage halt auf der Hand liegt, sind diese beiden Axiomatisierungsvorschläge, die also Hausdorff 1912 in der Vorlesung vorstellt und die Weil im Jahr 1912 niederschreibt, in dem, was 1913 dann veröffentlicht wird als die Idee der Riemannschen Fläche, wo das sozusagen für eine zweidimensionale topologische Mannigfaltigkeit in einer sehr verwandten, aber doch auch verschiedenen Form vorgestellt wird, sind wirklich unabhängig voneinander geschehen. Also in diesem Sinn unabhängig, dass es keine direkte Interaktion gibt. Es gibt andere Abhängigkeiten. Für beide spielt eine Publikation Hilberts aus dem Jahr 1902 eine ganz große Rolle, wo Hilbert im Kontext der Grundlagen der Geometrie das Problem behandelt, ob man in der Lieschen Theorie Differenzierbarkeit braucht oder Stetigkeit alleine reicht, um die Theorie der Lieschen Gruppen zu begründen. Und in dem Zusammenhang gibt es bei Hilbert schon so ein paar Ansätze, die im Grunde von beiden dann aufgegriffen werden. Also es sind wieder ein bisschen kompliziertere Beziehungen. Das betrifft jetzt die mathematische Interaktion. Auf dem philosophischen Gebiet ist es wiederum, liegt die Lage anders, denn da war Weil in der ersten Dekade des 20. Jahrhunderts ja auch sehr aktiv, schriftstellerisch in der Husserlschen Richtung, die wiederum für den Erkenntniskritiker Mongret, der etwas vorher geschrieben hatte, vermutlich viel zu bieder und viel zu wenig radikal und viel zu sehr daran interessiert war, so etwas wie doch philosophische Begründungen bestimmter wissenschaftlich-mathematischer Konzepte zu liefern. Und das ist ja auch die Orientierung bei Weil, dass man irgendwie versucht, doch aus phänomenologisch-philosophischen Gründen eine mathematische Analyse des Raumproblems zu liefern. Ja, das ist dann in den 20er Jahren, dass wirklich eine mathematische Struktur als die auszeichnet, mit der man arbeiten kann. Und das ist eine ganz andere erkenntnistheoretische Orientierung als Hausdorff, der genau das ja auflösen möchte und der auch keine phänomenologischen oder sonst wie philosophisch gearteten Argumente dafür sehen möchte, sondern im Grunde ja immer das zu, also modern würde man sagen, zu dekonstruieren versucht und die Metaphysik darin herausarbeiten zu können, hofft.
Ja, weitere Fragen? Ja, dann stelle ich vielleicht noch eine Frage an das Ende unserer Veranstaltung heute. Ja, also Sie haben ja überzeugt, eigentlich unterschiedliche Argumente dafür gebracht, wie ich finde jedenfalls, wie man diese beiden Figuren, Hausdorff, den Mathematiker und den Literaten und nietzscheanischen Philosophen sozusagen unter einen Hut bringen kann. Sie haben auch deutlich gemacht, dass sozusagen auch bei dem Interesse von stark metaphysikkritischen Philosophen der Zeit, also Schlick ist erwähnt worden, hier deutlich Berührungspunkte, Interessenpunkte gesehen worden sind. Mich würde mal interessieren, also breiter im Wiener Kreis, wo es ja auch jenseits von Schlick durchaus noch stärker metaphysikkritische Orientierungen gab, wie wurde diese Person oder wie wurde das überhaupt rezipiert, dass dieser Mathematiker und auch dieser ja, also kritische, an Nietzsche anknüpfende Philosoph sozusagen zusammengeführt werden kann. Gibt es da nähere Einlassungen, also jenseits dessen, was Sie uns vorgestellt haben?
Ist vielleicht noch ein bisschen Forschungsarbeit. Ich bin auch in Wien gewesen vor einiger Zeit und habe da ähnlich vorgetragen und Schlick zum Beispiel hat in Wien seinen Nietzscheanismus nicht an die große Glocke gehängt. Das sind da Konnotationen, die in dieser wissenschaftlichen Weltauffassung nicht mehr sehr offen und explizit verhandelt werden, sodass man in die Diskussion der 20er Jahre, die überhaupt ja auch für den Wiener Kreis noch gar nicht so gut im Einzelnen bekannt sind und auch in vielerlei Hinsicht vielleicht mündliche Diskussionen waren, deren Spuren uns heute gar nicht mehr so zugänglich sind. Die großen Schriften des Kreises, die beginnen 29, 28, 29 und dann in den 30er Jahren, also schon wieder deutlich später. Aber ich denke, dass da eine ganze Reihe von Affinitäten ist, aber auch wieder von Komplikationen, die an Personen hängen. Man muss den Wiener Kreis wirklich jetzt auflösen in seine einzelnen Persönlichkeiten, um die Frage zu diskutieren. Carnap etwa, ja, der ja in der Verschriftlichung und sozusagen auch Formulierung der Position des Wiener Kreises ja eine ganz wichtige Figur ist, kommt ja wiederum aus einer Ecke, die erkenntnistheoretisch im Grunde ganz auf der anderen Seite steht. Ja. Auch Carnap hat eine Dissertation über den Raum geschrieben, 1923, die das genaue Gegenteil ist der Anliegen, die Mongret und Hausdorff haben. Auch Carnap, ähnlich wie Weil, sucht sozusagen aus philosophischen, teilweise auch aus phänomenologischen Gründen so etwas wie eine Schichtung der Raumbegriffe zu liefern, die auf Eindeutigkeit der Strukturen abzielen, aber eben Zuordnung zu verschiedenen Erkenntnisschichten sozusagen. Das ist der frühe Carnap 1923, also in der Zeit, in der dieser Kontakt mit Schlick dann ja schon ein bisschen in der Vergangenheit liegt. Carnap hat erst später die Wende gemacht, die von der Philosophiegeschichte ja auch immer herausgestrichen wird, sozusagen vom monolithischen zum pluralistischen Denker, und das geht auch ein bisschen hin und her bei Carnap. Die Frage ist, warum wandelt sich das bei Carnap? Auch die Frage ist, warum im Wiener Kreis irgendwann eben die Vorstellung aufkommt, dass mathematische Systeme grundsätzlich, und zwar einschließlich der Logik, der formalen Grundlagen der Mathematik, möglicherweise plural zu denken sind und nicht monolithisch. Das ist ein Prozess, der frühe Kreis, auch Hans Hahn, einer der Väter des Kreises, glaubt zunächst, es gibt die Logik und die formale, vielleicht Mengenlehre, Mathematik, die das Fundament bildet einer dann pluralistischen Wissenschaftstheorie. Aber das formale Instrument ist sozusagen eindeutig und einheitlich. Da ist der Karl Menger ganz wichtig und interessant, der das dann in den mittleren 20er Jahren im Kreis wieder deutlich macht, dass man eben auch auf der Ebene der Logik, der Formalisierung der Mathematik mit einer Pluralität rechnen muss. Und so sind das wieder andere Personen, ja, die wir genau anschauen müssen, um zu verstehen, wie diese sozusagen irreduzible pluralistische Perspektive in die mathematische Struktur mit der Weltbeschreibung geschieht, wie die eigentlich im Wiener Kreis sich durchgesetzt hat. Und das ist uns, glaube ich, in den wirklichen historischen Details noch nicht ganz transparent. Ja. Vielleicht noch ein kleiner Nachsatz und eine Werbung für eine andere Edition. Auch Moritz Schlicks Werke werden zurzeit sehr groß und kritisch ediert. Und da werden solche Themen auch genau in der Editionsarbeit wieder aufgegriffen und sind in dem ersten Band, der jetzt erschienen ist, auch schon ein bisschen angesprochen. Also wer sich da informieren möchte über die andere Seite, kann das da in den nächsten Jahren auch nochmal auf eine neue Weise tun.
Gut, möchte noch jemand eine Frage loswerden? Sieht so aus. Ja, es gibt wie üblich eine Nachsitzung im Kartoffelhaus, also wer gerne mitkommen möchte, ist herzlich dazu eingeladen.